Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, da hat er ein gutes Stichwort getroffen. So ein bisschen aufgeregt bin ich tatsächlich. Ich finde es richtig cool, hier oben zu stehen heute, so als ihr so für meine Gemeinde, dass meine Familie ist auch jemand da. Das finde ich richtig schön. Und als jetzt so Christoph so gefragt hat über Eversbach, das war tatsächlich auch was, wo ich überlegt habe, da rede ich heute irgendwie mal drüber. Das ist so das, was mich irgendwie so bewegt und wo ich gemerkt habe, ich bin da schon irgendwie auch so ein Stück weit berufen worden. Also ich war damals auf so einem Berufungsseminar, wo ich dann überlegt habe, ob ich denn jetzt nach Eversbach gehe oder nicht oder ob ich jetzt einfach mal Lehrerin bin, das ist vielleicht auch ganz gut. Und ich habe gemerkt, dass ich schon nach Eversbach gehen wollte, dass ich irgendwie berufen wurde und dass ich da irgendwie so ein Herzensanliegen in mir getragen habe, weil ich gedacht habe, ja, ich möchte schon irgendwie mal noch ein bisschen mehr von diesem Gott lernen und ich möchte irgendwie mehr von ihm erfahren. Und also dieses Theologiestudieren, das fing irgendwie mit diesem Herzensanliegen an. Und da ich irgendwie jetzt so ganz frei bin, über was ich heute reden kann, habe ich gedacht, ich frage dich einfach mal, du, wie du heute hier sitzt, wie ist es denn bei dir? Was ist denn dein Herzensanliegen? Mal weg von meinem, so mit Theologie und so, sondern wenn du an die Welt denkst, in der du so lebst, an Dinge, die dich vielleicht beeinflussen, Dinge, die dich vielleicht nicht ganz so beeinflussen, weil sie weiter weg sind. Wenn du vielleicht an deine Liebsten denkst, vielleicht auch an Menschen denkst, mit denen du eigentlich sonst nicht so viel zu tun hast. Was ist dir denn dabei wichtig? So richtig wichtig. Was ist es, was dich vielleicht zum Weinen bringen würde? Oder zum Lachen, wenn es gut ist? Was ist vielleicht auch mal was, was dich nachts nicht schlafen lässt, wenn du dich tagsüber damit auseinandergesetzt hast? Was wäre denn, wenn dir alle möglichen denkbaren Mittel zur Verfügung stehen würden und du alles tun könntest, was du tun wollen würdest und alles mitbestimmen könntest auf dieser Welt? Wofür würdest du dich dann einsetzen? Was würde dich so richtig, ich sag mal, Rotz und Wasser heulen lassen, wenn du es mal live mitkriegen würdest, wenn du es mal mit eigenen Augen vor Ort vielleicht irgendwo auf der Welt sehen könntest? Oder was ist es auch, was dein Herz da einfach höher schlagen lässt? Ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass wir alle sowas haben. So ein Herzensanliegen. Sowas wie jetzt das von Gott und mit Theologie studieren bei mir. Ich denke, das kann was ganz Großes sein. Das kann irgendwie was sein, was wirklich weit weg ist. Irgendwie Kinder in Afrika, Hungersnot. Vielleicht bist du ja jemand, der ein Patenkind sponsert. Vielleicht hast du auch schon immer mal irgendwie ein Projekt unterstützt. Oder du bist jemand, der so Ungerechtigkeit in der Welt überhaupt nicht aushalten kann. Wenn du irgendwie mit Geschichten über Politik im Nahen Osten konfrontiert wirst, dann kannst du dich so richtig heiß reden. Oder wenn irgendwie IGM einen Vortrag über Menschenrechte und Zwangsprostitution in Deutschland hält, dann kriegst du irgendwie die Krise oder dich reizt irgendwie die Flüchtlingsthematik total. Oder wenn du in der Stadt unterwegs bist und einen Obdachlosen siehst. Das ist natürlich alles was sehr Großes irgendwie. Ich glaube aber, sowas kann natürlich auch was ganz Kleines sein. So ein Herzensanliegen so direkt vor deiner Nase. So vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du irgendwie gerade vor 3 Monaten vielleicht ein Baby auf die Welt gebracht hast. Oder vor 25 Jahren ein Baby auf die Welt gebracht hast. oder vielleicht auch deine Mama und dein Papa oder deine Großeltern, die irgendwie dein Herzensanliegen sind, weil du jahrelang ihr Herzensanliegen warst. Oder vielleicht auch irgendwas in der Schule, irgendwie ein Banknachbar, irgendeine Person, die dich irgendwie ein bisschen mehr bewegt als andere Menschen. Oder so der Kindergarten um die Ecke, in den du vielleicht so jahrelang investiert hast, versucht hast, was in diese Kinder zu investieren. Und vermutlich ist dir das ja auch gelungen. Genau, was ich heute mit euch machen möchte, ist dieses Etwas in deinem Herzen, nenne ich es jetzt mal, dieses kleine oder vielleicht auch ganz große Herzensanliegen mal anzugucken und was das vielleicht mit Berufung zu tun hat. Also ich denke, dass so ein Herzensanliegen ja schon was sein kann, was dich mal in Bewegung setzt. das dich vielleicht auch herausfordert, was Gott dir vielleicht auch ganz bewusst vor die Füße gelegt hat. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall denke ich, dass du so ein Herzensanliegen zum einen ganz passiv, also sowas kann ganz passiv sein, du kannst das für dich wahrnehmen, dass es dich bewegt, oder du kannst dann daraus irgendwas tun, du kannst aktiv werden, weil genau du vielleicht ja auch dazu berufen bist. Wenn ich das so sage, so dieses Wort berufen, dann finde ich, dann klingt das irgendwie so riesengroß. So ein Mahatma Gandhi wurde berufen oder ein Martin Luther King, aber doch nicht ich oder wir. Also weiß ich nicht so genau. Das ist ja irgendwie schon echt ein großes Wort. Und ich habe gedacht, wir können uns einfach mal in der Bibel eine Geschichte anschauen von einem ebenso krassen Mann, der natürlich dieses Denken nicht verstärken soll, dass es nur krasse Menschen machen sollen, sondern um überhaupt erstmal zu schauen, was Berufung überhaupt sein kann. Also wie kann sich denn vielleicht aus einem kleinen Herzensanliegen so eine Art Berufung entwickeln? Was passiert denn überhaupt bei Berufung? Oder wie hängt da vielleicht auch Gott mit drin? Was kann da daraus resultieren? Bleibt es jetzt passiv, wird es aktiv? Wie spielen Herzensanliegen und Berufung vielleicht sogar zusammen? Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich 1000 Antworten auf diese Fragen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch heute einfach mal eine oder einen Weg, den ich so gefunden habe und wie ich so damit umgehe. Und genau, und eine wichtige Rolle spielt dabei Mose, dieser krasse Mann aus der Bibel. Und genau, ich nehme euch einfach mal mit rein in seine Geschichte. Er startet damit, dass er als Hebräer in einem fremden Land in Ägypten geboren wurde. Und in dieser Zeit, als er da geboren wurde, war der König des damaligen Ägyptens nicht so glücklich über die Hebräer. Der hat sich irgendwie bedroht gefühlt. Das Volk Israel ist zu stark geworden in seinem eigenen Land. Und er entschied, die männlichen Nachkommen dieses einen Volkes zu töten. Außerdem hat er so Aufseher einsetzen lassen, die vielleicht gucken konnten, was die Israeliten so machten, die für die verantwortlich waren, die sie hart arbeiten ließen. Gut Deutsch würde ich jetzt sagen, Sklaverei. Und genau in diese Zeit, als einer von diesen Menschen, die da aus dem fremden Volk in diesem Land geboren wurden, das war Mose. Und er war aber die Ausnahme. Dieser Junge hatte Glück. Seine Mutter schaffte es irgendwie, ihn zu verstecken. Also er wurde nicht getötet. Aber als sie ihn nicht länger verbergen konnte, legte sie ihn in einem Korb ins Schilf. Und die Tochter des Pharaos fand ihn dann am Ufer und entschied sich, ihn großzuziehen. Und Mose war wohl klar, wer er da war, also dass er irgendwie eigentlich ein Fremder war in seinem eigenen Land und dass er eigentlich ja wahrscheinlich das genau gleiche Schicksal gehabt haben sollte wie alle anderen dieser Abstammung. Aber er hatte das nicht, aber ich würde sagen, dennoch bewegte es ihn. Es war ihm jetzt nicht egal. Ich glaube, er empfand es als ungerecht, wie sein Volk in diesem Land untergebuttert wurde, ja einfach fertig gemacht wurde. Ich schätze mal, es war ihm irgendwie ein Herzensanliegen. Vielleicht konnte er nicht richtig schlafen. Vielleicht hat er sich Sorgen gemacht um seine Leute, fand es ungerecht, was ihnen widerfährt. Und dann gab es einen Tag, in 2. Mose 2, Vers 11 steht das. Das lese ich euch kurz vor. Es geschah in selbigen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihren Lastarbeiten zu. Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich dahin und dorthin und als er sah, dass da kein Mensch war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Krass. Also ich würde sagen, Mose ging es ja schon gut in diesem Palast, aber um ihn herum ist so viel Schlimmes passiert mit seinen eigenen Leuten. Es schien ihm wirklich ein Herzensanliegen zu sein. Eins, das ihn wahrscheinlich so richtig wütend gemacht hat, machen lassen hat, so ausrasten, ja, durchdrehen lassen hat. Ich meine, so einen Ägypter erschlagen, ja, schon eine krasse Nummer. Ich glaube, vermutlich hat er keinen anderen Ausweg in dem Moment gesehen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall bleibt er sein Handeln nicht ohne Folgen. Er wurde beobachtet, kurz darauf war er auf der Flucht, der Pharao wollte ihn umbringen lassen. Und da kam Mose nach Midian und ließ sich dort nieder. Er war irgendwie so ein Flüchtling da, ne? Also es ging ihm dann wieder gut. Er hat irgendwie da so eine zukünftige Frau kennengelernt, bekam dann einen Sohn, ließ sich da nieder. Und eigentlich war alles wieder gut. Und an dieser Stelle schaltet sich dann Gottes Perspektive in diese Geschichte ein. Das finde ich ganz spannend. Da schreibt es, da steht in 2, Vers 23, und es geschah während jener 4 Tage, da starb der König von Ägypten, Und die Kinder Israels seufzten wegen des Dienstes und schrien. Und ihr Geschrei wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen und Gott sah die Kinder Israels und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Krass. Das finde ich irgendwie spannend. Also dieses Herzensanliegen, was auch Mose irgendwie gestört hat, hat auch Gott irgendwie gestört. Und das Coole ist, es geht ja noch weiter. Das ist jetzt nicht so, ja schön, dich stürzt, mich stürzt, ganz nett. Sondern es geht noch weiter, indem sich Gott Mose wirklich vorstellt. Und ich finde es krass, weil das passiert jetzt, wo da Mose schön in seiner Komfortzone angekommen ist. Jetzt, wo er gerade wieder ein bisschen Fuß gefasst hat, wo er da irgendwie einen Sohn bekommen hat, da ein bisschen Schafe weiden kann, da stellt sich Gott Mose vor als ein Gott, der irgendwie Moses Herzensanliegen teilt. Als ein Gott, der erstmal sagt, hey, ich bin da. Und Gott ist es nicht egal, und das sagt er auch dem Mose, denn Gott leidet auch mit seinem Volk. Und Gott stellt sich Mose vor als jemand, der zu ihm spricht, aus einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Okay, krass. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Wo stellt sich denn Gott auch sonst vor, als in so einem brennenden Dornbusch? Ihr könnt es natürlich nachlesen, mein 2. Mose 3. Das Ganze passiert natürlich sehr spektakulär. Also für mich wäre das jetzt nicht vorstellbar, dass irgendwie Gott heute zu mir spricht in so einem brennenden Dornbusch. Hat wahrscheinlich auch den Mose ziemlich vom Hocker gehauen, würde ich mal vermuten. Aber was, denke ich, wichtig ist an dieser Stelle zu merken, dass sich Gottes und Moses Herzensanliegen da irgendwie decken. Und das war auch die ganze Zeit schon so, aber jetzt in diesem Moment offenbart es der Gott auch dem Mose. Und Gott stellt sich wirklich Mose als jemanden vor, der sein Herzensanliegen teilt. Jetzt meine Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, dass Gott auch dein Herzensanliegen teilt? Kannst du dir vorstellen, dass Gott vielleicht über die gleichen Dinge weint oder auch lacht, die du auch so empfindest, wie du es auch tun würdest? Hast du es vielleicht sogar schon mal erlebt, dass du das Gefühl hattest, dass Gott auch irgendwie dein Herzensanliegen teilt? An diesem Punkt geschieht noch ein bisschen mehr. Die Geschichte geht noch ein kleines bisschen weiter, weil er sagt ja eben nicht nur, dass er daran leidet, Gott. Also er sagt nicht nur, ja, ich bin da jetzt irgendwie dabei und ich bin mit dir, das ist schon ganz schön, sondern Gott beruft Mose. Gott wird irgendwie konkret. Er sagt es nicht so, schön leiden wir zusammen, sondern ich habe da irgendwie einen Plan und ich bin in erster Linie mit dir. Und ich möchte aber auch gemeinsam mit dir dagegen ankämpfen. Ich möchte mit dir gemeinsam die Israeliten aus Ägypten rausführen und sie aus der Sklaverei befreien. Gott sagt, das ist krass, ich weiß, aber Mose, ich bin mit dir. Und es wäre stark, wenn du auch dabei bist. Wenn du es bist, der die Israeliten aus der Sklaverei befreit. Krass. Ja, wie geht das Ganze weiter? Natürlich, Mose hat ja schon allerlei Fragen. Also er bombardiert da schon auch Gott ganz schön. Er ist jetzt nicht so direkt himmelhochjauchzend begeistert. So, ich bin jetzt schön in meiner Komfortzone angekommen, aber klar, jetzt gehe ich wieder zurück und hole da die Leute irgendwie da aus der Sklaverei. Aber er macht es. Mose macht es tatsächlich. Und er führt die Israeliten aus Ägypten raus und befreit sie mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei. Genau, das kannst du mal nachlesen im 2. Buch Mose, die ersten 14 Kapitel. Ich finde es richtig spannend. Genau, aber was können wir denn dafür heute mitnehmen? Ich glaube, Gott spricht schon auch noch heute. Nicht in einem brennenden Dornbusch vielleicht. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Aber ich habe es nicht so erlebt. Sondern ich habe erleben dürfen, dass Gott schon mir als ein Gott begegnet, der dabei ist. Der hat gesagt, ich bin irgendwie der Gott, der da ist, der mit dir unterwegs ist und der Gott, der dein Herzensanliegen teilt. Und an den Dingen, an denen du leidest, leide ich auch. Wirklich. Ich bin irgendwie dabei. Und ich glaube, dass das schon heute auch noch passiert. Also nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei dir. Und ich habe das Gefühl, dass er auch mich in gewisser Weise irgendwie berufen hat. Und da ich jetzt nicht so genau weiß, wie das bei dir ist, und das bei mir auch nicht so genauso war wie bei Mose, weil ich eben keinen brennenden Dornbusch getroffen habe, habe ich gedacht, ich nehme dich da einfach mal kurz mit rein, irgendwie so in meine Geschichte, wie das so bei mir war, und vielleicht ermutigt dich das ja. Bei mir war das so, dass meine Familie mich schon als Baby da unter Gottes Segen und unter sein Licht stellen lassen hat. Und das habe ich als schön empfunden, weil irgendwann so zwischen 14 und 18 bin ich dann wirklich so langsam und vorsichtig Christ geworden. Und mit langsam meine ich wirklich so ein bisschen langsamer, weil mein Papa mich da schon auch immer ganz schön rausgefordert hat. Der war eher so der Atheist, so atheistischer Pragmatismus vom Feinsten, würde ich sagen. Und mein Papa hat mich da schon auch immer ganz schön rausgefordert mit so Diskussionen über Gott und ist das denn jetzt wirklich so und lies doch mal das Buch und das so. Und aber irgendwie bin ich in dieser Zeit trotzdem Christ geworden. So richtig mit Überzeugung. Und ich habe, glaube ich, nicht so viel verstanden damals. Ich würde heute sagen, ich war wahrscheinlich auch ganz schön naiv unterwegs und ich konnte es absolut nicht verargumentieren, warum ich denn jetzt Christ geworden bin. Aber Gott hat da irgendwas in mich reingelegt, weil ich würde sagen, das war irgendwie ein Geschenk, dass ich dranbleiben konnte. Einfach so. Hat sich mir Gott irgendwie als jemand vorgestellt, dem ich definitiv vertrauen kann und will, und ich habe da seine Hand genommen und dran festgehalten. Auch wenn ich es nicht verargumentieren konnte. Und was vielleicht noch so ein zweiter Aspekt ist, was ich auch ganz spannend fand, dass ich irgendwie auch schon immer so jemand war, der so einen Gerechtigkeitssinn hatte. Also ich war irgendwie auch schon immer jemand, der irgendwie so ein bisschen die Welt verbessern wollte und da gerne mal was tun wollte. Meine Mama schmunzelt jetzt vielleicht. ich weiß irgendwie nicht so gut, wie wir damals irgendwie so in der 10., 11. Klasse im Schülerrat waren und wir da irgendwie alle zusammen immer saßen und irgendwie versucht haben, irgendwas gegen den Lehrermangel in Sachsen zu tun. Ich habe irgendwie gedacht, ja, das muss doch weitergehen, das muss doch irgendwie, es muss doch Unterricht gesichert sein, das muss doch, das ist schon wichtig so, ne? Und dann haben wir da irgendwie so eine Hymne gehabt und es gab auch Leute, die haben da ein Lied drüber geschrieben, die haben gefragt, heute schon die Welt gerettet? Hast du denn heute schon die Welt gerettet? Und wir haben dann irgendwie so versucht, Statistiken zu erheben, haben so ein paar Gymnasien in Sachsen mit ins Boot geholt, uns da irgendwie reingefitzt in diesen ganzen Statistikkram in der 10., 11. Klasse, nur um da irgendwie so ein bisschen was zu tun gegen den Lehrermangel. Aber wir konnten nichts verändern. Und diese Hymne, heute schon die Welt gerettet, die ist da irgendwie so mitgeschwebt und ich bin dann sehr oft ins Bett gegangen und musste feststellen, nein, heute noch nicht die Welt gerettet. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen sehr naiv und sehr lustig. So, wenn ich so darüber nachdenke, ist auch schon ja süß, wie ich da versucht habe, irgendwie was zu tun. Aber in dem Moment war es wirklich hart. Also in dem Moment habe ich schon echt feststellen müssen, selbst irgendwie so ganz motivierte Schüler, die da wirklich anpacken und in ihrer Freizeit und irgendwie wollten die wirklich was Gutes, mich eingeschlossen, aber es ging einfach nicht. Genau. Und ich würde irgendwie sagen, dass diese zwei Dinge, diese Glaubensgeschichte auf der einen Seite und aber auch dieser Sinn, da irgendwie die Welt retten zu wollen, da irgendwie zusammengekommen sind. Und als ich dann das Ganze irgendwie zu Gott gebracht hat und dann hat es irgendwie Sinn, dann hat es irgendwie Sinn gemacht. Ich habe irgendwie angefangen, beten zu lernen, weil ich gemerkt habe, dass ich die Welt nicht alleine retten kann. Und ich hatte irgendwie so eine innere Sehnsucht danach, dass es einfach so ein Frieden gibt und so eine Ruhe gibt und auch irgendwie einfach was Gutes gibt, was ich dann aber letzten Endes irgendwie nur bei Gott gefunden habe. Und ich habe das aber nicht nur bei Gott gefunden, sondern dieser Friede hat sich natürlich irgendwie ausgebreitet. Der war da überall, wo ich auch unterwegs war. Also egal, ob es jetzt irgendwie abends im Bett war, wo ich mir sonst Gedanken gemacht habe oder auch vielleicht auf Reisen in der Welt unterwegs. Ich fand da irgendwie Ruhe und Frieden, weil Gott mit dabei war. Und ich durfte dann so wachsen, so Stück für Stück und ging dann mit 18 nach Würzburg und habe dann irgendwie nochmal ganz andere Seiten von Gott kennengelernt. Aber alles hat sich da so irgendwie drauf aufgebaut. Und was ich damals da von Gott entdecken durfte, fand ich echt schön. Ich habe gemerkt, als ich erleben durfte, was Jesus für mich getan hat, dass da irgendwie noch viel mehr ist. Dass es immer noch was gibt, was ich gerade erst verstehen lerne oder was ich noch nicht verstanden habe, in welchem Ausmaß er das jetzt wirklich aus Liebe getan hat, aus Liebe zu seinen Menschen, zu seiner Welt, zu dir und zu mir. Und ich habe mir irgendwie, ich habe wirklich erleben dürfen, so über die Jahre hinweg, wie Gott mir da immer seine Hand hingestreckt hat, so jeden Tag neu. Und genau an diesem Punkt, wo ich das realisiert habe, ist auch meine Berufung ganz klar geworden. So dieses zusammen, was alles so zusammenkam, war dann klar, dieses Hand hinstrecken für andere, wie Gott es bei mir gemacht hat, das möchte ich auch machen. Und dann ist natürlich meine Hoffnung oder das, was ich vielleicht auch mir wünsche, ist, dass dann Gott nicht nur meine Hand jemanden anders hinstreckt, sondern vielleicht auch seine dadurch, indem ich jemanden anders meine Hand hinstrecke. Und das hat sich so durchgezogen. Und da sehe ich dann vielleicht doch auch eine kleine Parallele zu Mose bei mir. Auch wenn meine Geschichte ganz anders ist, würde ich mich trotzdem so weit rauslehnen und fragen, war das denn bei Mose Zufall, dass er da aufgewachsen ist, das alles so mitgesehen hat und irgendwie auch schon im Kleinen mal so mehr hilflos als gut versucht hat, dagegen anzukämpfen, mal was dagegen zu tun? Oder hat Gott da vielleicht schon auch ganz bewusst so Mose langsam so rangeführt und wirklich so Stück für Stück auch irgendwie wachsen lassen hat? Und um ihm dann halt irgendwann zu zeigen, hey, ich bin wirklich auch dabei gewesen die ganze Zeit und ich bin auch in Zukunft noch dabei und jetzt machen wir es aber zusammen und zwar richtig. Und dementsprechend würde ich mich auch fragen, war es denn bei mir vielleicht auch wirklich jetzt Zufall, dass ich da so langsam und behutsam Christ geworden bin, dass da meine Eltern mich schon so früh unter Gottes Segen gestellt haben oder dass ich eben auch diesen Weltrettensinn irgendwie so in mir getragen habe? Oder ist es vielleicht auch was irgendwie so zusammengekommen ist und ganz bewusst zusammenkommt, würde ich jetzt heute so interpretieren. Und auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich auf diesem Weg Gott immer wieder kennengelernt habe und getroffen habe. Und er hat mich immer wieder neu berufen, mit ihm unterwegs zu sein, unabhängig davon, in welcher Komfortzone ich mich da gerade befinde, also genau wie bei Mose. Unabhängig davon, ob er jetzt gerade Schafe weidet, er begegnet ihm. Und das Gute war aber, dass ich heute, also ich würde schon heute sagen, dass ich vielleicht zu berufen bin, kleine Welten irgendwie so zu retten, aber nicht, weil sich das irgendwie gut anfühlt oder weil ich denke, dass ich das aus eigener Kraft tun muss und mich dabei nebenbei so halb kaputt mache, sondern weil ich erleben dürfte, dass Jesus irgendwie der war, der meine kleine Welt da so gerettet hat. Und dass Jesus irgendwie der war, der für mich schon am Kreuz gestorben ist und da irgendwie auch so einen Weg für mich gebahnt hat. Und wenn ich das so allgemein sage, diese Berufung mit dem Hände hinreichen und mit ihm unterwegs sein, dann checke ich aber irgendwann auch, jetzt wird's hier in dieser einen Situation mal ganz konkret. Dieses eine Herzensanliegen, was ich irgendwie so mit mir rumtrage, das wird jetzt hier mal ganz plastisch und ganz greifbar und deckt sich mit dem, was ich irgendwie so über Gott gelernt habe und wer Gott für mich ist und wie er mit Menschen unterwegs ist. Und dann checke ich vielleicht in dem einen oder anderen Moment oder habe für mich gecheckt, was ich denn tun kann, wenn es meiner Familie mal nicht gut geht. Oder was ich denn tun kann, wenn mein Herz irgendwie für Kinder in Sambia schlägt. Oder was ich denn irgendwie so tun kann bei Frauen, die irgendwie in Deutschland dem Menschenhandel ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass da irgendwo in der Mitte zwischen meinem Leben und dem Leben von anderen und wo man so unterwegs ist auf der Welt, sich so mein Herzensanliegen mit dem von Gott trifft. Und dann fühlt es sich auch nicht so an, wie wenn ich da alleine versuche, irgendwas zu kämpfen, sondern Gott ist da irgendwie dabei. Nicht, weil ich die Welt retten muss, oder weil Christen das eben so machen müssen, sondern weil Gott es war, der da meine kleine Welt gerettet hat. Genau. Und wenn ich dann irgendwie so Arbeit mache, manche von euch wissen das vielleicht, dass ich in Sambia manchmal unterwegs war, dann ist das irgendwie einfach meine Antwort darauf, wie ich Gott erleben durfte. Und dann wurde es halt irgendwie in einem konkreten Fall ganz konkret. Und die Frage ist, lassen wir uns denn darauf ein? Lassen wir uns darauf ein, dass Gott mit unseren Herzensanliegen unterwegs ist? Sagen wir, ja, ich bin dabei. Wenn Gott uns da irgendwie beruft, wenn er merkt, okay, dieses Herzensanliegen wird jetzt hier ganz konkret. Bist du dabei? Bin ich dabei? Wie könnte das denn aussehen, so ganz konkret? Vielleicht denkst du da mal kurz drüber nach. Und was ich für mich festhalten kann, ist, dass er irgendwie da mit mir unterwegs war, wo ich sowieso schon hin wollte. Das fand ich irgendwie auch ganz beruhigend zu merken. Und deswegen möchte ich dich auch heute ermutigen, egal wo du mal hin willst, was so deine Herzensanliegen sind, die dich mit Gott vielleicht verbinden, die Gott mit dir teilt. Ich stehe heute hier als eine, die irgendwie bezeugen kann, dass Gott wirklich dabei ist. Und ich glaube, manchmal ist das ganz anders, als wir uns das vorstellen. Manchmal ist das wirklich, wirklich anders, als wir uns das wünschen. Aber trotzdem würde ich sagen, Gott ist dabei. Gott ist mit dir unterwegs und er ist für dich. Und er lässt dich jetzt nicht allein, nur weil du in der und der Situation bist oder das und das tust, sondern er geht mit dir den ganzen Weg. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz schön hart. Manchmal ist es vielleicht nicht so komfortzonemäßig, sondern fühlt sich vielleicht an, als wäre ich doch irgendwie 1000 Jahre zurückversetzt und als wäre ich der Mose, der dann irgendwie doch so ein Volk aus Ägypten rausführen muss, was ich natürlich nicht muss, aber es fühlt sich so an. Auf jeden Fall möchte ich dich heute ermutigen und da auch einfach beten, dass du da mal einen Schritt wagst und auch zum Gott sagst, hey, das ist mein Herzensanliegen und ich fände es cool, wenn es auch deins ist. Kannst du mir zeigen, ob es auch deins ist? Und vielleicht merkst du ja, wie ich, krass, dieser Gott, der rettet wirklich auch so kleine Welten und meine auch und die der anderen auch mit mir gemeinsam. Genau, ich möchte beten. Wenn du magst, kannst du mitbeten. Papa Gott, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich möchte dir danken für die Geschichte von Mose. Ich möchte dir danken für meinen eigenen Weg. Ich möchte dir danken für jeden Weg, den du mit den Leuten schreibst und malst, der heute hier sitzt, die heute hier sitzen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du sensibilisierst, dass du uns hilfst, unsere eigenen Herzensanliegen irgendwie auszumachen, um dann zu schauen, ob es irgendwas gibt, was wir noch tun können mit dir gemeinsam, was wir dir vor die Füße legen können und wo wir irgendwie mit dir unterwegs sein können und es nicht alleine packen müssen. Gott, ich möchte dich auch ermutigen, ich möchte dich fragen, Gott, ob du uns zeigen kannst, wenn du mit uns unterwegs bist. Ich möchte dich fragen, Gott, ob du uns das vielleicht ein bisschen deutlicher machen kannst. Ich möchte dich bitten, dass es so deutlich wird wie bei Mose. Auch wenn es kein brennender Dornbusch ist. Bitte dich, dass du uns irgendwie begegnest und dass wir uns nicht so alleine auf der Welt fühlen und dass wir uns nicht so fühlen, als würden wir alleine für irgendwas kämpfen und irgendwelche kleinen Welten retten würden, aber das nicht schaffen. Sondern Gott, ich bitte dich, dass du uns da einfach unterstützt und dabei bist und uns auch zeigst, wo du uns selber noch in unsere kleinen Welten retten willst. Danke, dass du dabei bist, Gott. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.